Wir haben heute Morgen das Buch Ruth vor uns. Das ist quasi eine Pflicht, die wir nachholen müssen, denn wir haben ja alle historischen Bücher bisher in der Übersicht behandelt, von 1. Mose bis 1. 2. Könige, Esra, Nehemia. Alles haben wir in der Übersicht gesehen, außer das kleine Buch Ruth, das eigentlich eine Art Anhang ist zum Buch der Richter. Ich lese zu Beginn das Kapitel 1 vor. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem Juda zog hin, um sich in den Gefilden Moabs aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech, und der Name seiner Frau Noomi, und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion, Ephratiter von Bethlehem Juda. Und sie kamen in die Gefilde Moabs und blieben dort. Und Elimelech, der Mann Noomis, starb. Und sie blieb mit ihren beiden Söhnen übrig. Und sie nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort bei 10 Jahren. Da starben auch die beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb allein übrig von ihren beiden Söhnen und von ihrem Mann. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus den Gefilden Moabs zurück, denn sie hatte im Gefilde Moabs gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Und sie zogen aus von dem Ort, wo sie gewesen waren, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und sie zogen des Weges, um in das Land Juda zurückzukehren. Da sprach Noomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht, kehrt um, eine jede zum Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise Güte an euch, so wie ihr sie an den Verstorbenen und an mir erwiesen habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie, und sie erhoben ihre Stimme und weinten, und sie sprachen zu ihr: Doch, wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Und Noomi sprach: Kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich noch Söhne in meinem Leib, dass sie euch zu Männern werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, geht, denn ich bin zu alt, um eines Mannes zu werden. Wenn ich spräche, ich habe Hoffnung, wenn ich selbst diese Nacht eines Mannes würde und sogar Söhne gebären sollte, wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr deshalb euch abschließen, dass ihr keines Mannes würdet? Nicht doch, meine Töchter, denn mir ergeht es viel bitterer als euch. Denn die Hand des Herrn ist gegen mich ausgegangen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten wiederum. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber hing ihr an. Und sie sprach: Siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihren Göttern zurückgekehrt. Kehre um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth sprach: Dringe nicht in mich, dich zu verlassen, hinter dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, will ich gehen. Und wo du weilst, will ich weilen. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich sterben, und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll scheiden zwischen mir und dir. Und als sie sah, dass sie fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. Und so gingen beide, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie nach Bethlehem kamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Und sie sprachen: Ist das Noomi? Und sie sprach zu ihnen: Nennt mich nicht Noomi, meine Liebliche, nennt mich Mara, die Bittere. Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Noomi, da der Herr gegen mich gezeugt und der Allmächtige mir Übles getan hat? Und so kehrte Noomi zurück und Ruth, die Moabitin, ihre Schwiegertochter, mit ihr. welche aus den Gefilden Moabs zurückkehrte. Und sie kam nach Bethlehem beim Beginn der Gerstenernte. Das Buch Ruth kann man wie folgt zusammenfassen. Das Buch Ruth fällt in die von Anarchismus geprägte Zeit der Richter. 1,1 Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Die Zeit der Richter war eine Zeit der Anarchie. Der letzte Vers, der als Refrain viermal im Richterbuch vorkommt, Richter 21,25, in jenen Tagen war kein König in Israel, ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das Buch Ruth bildet eine Brücke von dieser Periode bis zur Einführung des Königtums unter David. Und verbindet auf diese Weise das Buch der Richter mit den Büchern Samuel, Könige und Chroniker. Das ist also ein wichtiges Bindeglied in der Heilsgeschichte. Die Geschichte Ruths zur Zeit der Richter ist wie eine Perle auf schwarzem Hintergrund. Als wir das Buch Richter durchgenommen haben, haben wir gesehen, das war eine Zeit des totalen Zerfalls. Und zwar immer tiefer, eine Zeit der Perversion und eben der Anarchie. Und dann auf diesem Hintergrund eine so liebliche Geschichte wie die Geschichte Ruths. Das Buch Ruth zeigt, wie eine Familie aus dem Volk Gottes, die den ihnen von Gott angewiesenen Platz verlassen und gegen göttliche Verbote verstoßen hatte, unweigerlich unter Gottes Zucht kommen muss. Das ist Kapitel 1. Auf der anderen Seite erzählt es die Geschichte einer jungen Frau, die nicht zum Volk Gottes gehörte und dem wahren Gott einst fern war. Doch weil sie sich von ihren falschen Göttern abwandte und ihr Herz ganz dem Gott Israels weihte, kam sie unter den gewaltigen Segen des Herrn. Wir haben gelesen in Kapitel 1, wie Ruth entschieden war, nach Israel auszuwandern. Vers 16. Aber Ruth sprach, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, hinter dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, will ich gehen, und wo du weißt, will ich weilen. Mein Volk, dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Das brachte sie unter den Segen Gottes. Sie wurde im Volk Gottes aufgenommen. Sie konnte also ins Judentum übertreten, als Moabitin, durfte eine glückliche Ehe mit Boas eingehen, einem Großgrundbesitzer in Bethlehem, wie wir noch sehen werden, und wurde schließlich in Bethlehem Stammmutter des Königs Davids. Das ist doch erstaunlich. Wir lesen dazu Kapitel 4. 17 bis 22. Ruth heiratet also in der Folge Boas, diesen Juden, in dem sie selbst Jüdin wird, und sie bekommt ein Kind. Und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen, in dem sie sprachen, ein Sohn ist der Noomi geboren. Also quasi der Großmutter zugerechnet. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Er ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Und so wurde also Ruth die Urgroßmutter des Königs David. Und dies sind die Geschlechter des Peretz. Peretz zeugte Hezron und Hezron zeugte Ram. Und Ram zeugte Aminadab und Aminadab zeugte Nachshon. Und Nachshon zeugte Salma und Salmon zeugte Boas. Und Boas zeugte Obed und Obed zeugte Isai und Isai zeugte David. Sie wurde die Urgroßmutter von König David. In diesem Zusammenhang ist das ja eine interessante Sache, weil heute die Frage, wer ist Jude, eine ganz brennende Frage ist. Gerade auch wenn es darum geht, wer darf israelisches Bürgerrecht bekommen heute. Und da ist man sich nie einig geworden. Ben-Gurion hat gesagt, Jude ist, wer sich jüdisch fühlt. Aber so das Übliche ist, wenn man heute sagt, Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat oder eine jüdische Großmutter. Aber das bringt dann schon Probleme, wenn man sagen muss, der König David hat eine nicht jüdische Großmutter. Beim Vater wird es ja so heute gerechnet, wenn nur der Vater Jude ist, die Mutter nicht, dann ist man nur Jude, wenn man das Judentum praktiziert. Aber wenn die Mutter jüdisch ist, dann ist man automatisch Jude. Natürlich hängt das damit zusammen, man hat heute keine Geschlechtsregister mehr und die Mutterschaft ist einfacher zu überprüfen als die Vaterschaft. Das liegt in der Natur. Aber man kann natürlich auch argumentieren, die Mutter prägt die Kinder mehr, seelisch und in den Ansichten als der Vater oft. Und darum, also wenn die Mutter jüdisch ist, ist man automatisch Jude, ob man das Judentum praktiziert oder nicht. Nun, bei König David müsste man sagen, also sein Jude-Sein ist nach dieser Definition sogar problematisch. Denn seine Großmutter, eine Urgroßmutter war eine Moabitin. Aber das nur nebenbei. Also, sie wurde Stammmutter des Königs Davids und damit Stammmutter des Herrn Jesus Christus. Sowohl über die Königslinie von Josef, die beschrieben wird in Matthäus 1, 1-17, als auch über die biologische Linie Marias, die beschrieben wird in Lukas 3, 23-32. Nicht wahr? Über Boas und Ruth ging die Linie auf König David. Und da zweigt die Königslinie ab über Salomo. Und aus dieser Linie kommen alle judäischen Könige, die ein Recht hatten auf den Thron. Aber weiter aus dieser Linie kommt dann später Josef. Maria war aber aus einer Seitenlinie. Ein Sohn Davids hieß, ein Sohn Salomos hieß Nathan. Ein Sohn Davids hieß Nathan. Also ein Bruder von Salomo. Und über diese Linie kommt man auf Maria. Also darum ist Ruth sowohl über die Königslinie des Josef, das ist die gesetzliche Linie, als auch über die biologische Linie Marias ist sie Stammmutter des Messias. Nebenbei gesagt, Josef, obwohl er aus der Königslinie war, hatte kein Anrecht auf den Königsthron. Denn der letzte König in dieser Linie vor der babylonischen Gefangenschaft, das war Jekonia, der wurde wegen seines gottlosen Lebens unter einen göttlichen Fluch gesetzt. Jeremia 22, letzter Abschnitt. Und dort wird gesagt, nie wird ein Same, also ein biologischer Nachkomme von Jekonia, auf dem Thron sitzen. Und darum hätte Josef nie König werden können, obwohl er aus der gesetzlich berechtigten Königslinie kommt. Maria hingegen kommt nicht aus dieser Linie, aber durch ihre Linie ist der Herr Jesus ein im biologischen, wirklichen Sinn ein Nachkomme Davids. Und das war ja Voraussetzung für den Messias. Im Psalm 132 wird David geschworen, dass der Messias ein Same von ihm, ein Nachkomme von ihm sein würde. Oder auch Jeremia 23, Vers 5 und verschiedene weitere Stellen sagen das. Nun, so ist der Herr Jesus Sohn Davids in wirklichem Sinn. Aber dadurch, dass Josef Maria geheiratet hatte, bekam der Herr Jesus juristischen Anspruch auf die Königslinie. Und weil er kein biologischer Nachkomme ist von Jekonia, gilt eben dieser Fluch ihm nicht. Und so hatte er das Anrecht auf den Thron. Darum mussten Maria und Josef sich heiraten. Das ist wirklich ein ganz beeindruckendes Geheimnis, das hier so großartig gelöst worden ist. Und zwar durch die Jungfrauengeburt. Anders wäre es gar nicht gegangen. Also das zeigt uns schon mal die neutestamentliche Bedeutung des Buches Ruth auf, denn es führt uns nicht nur auf David, sondern letztlich auf den Messias. Und das ist doch wirklich bewegend. Eine Frau, die einfach so Sehnsucht hatte nach dem wahren und einzigen Gott, kommt auf völlig unerwartete Weise so unter den Segen Gottes, dass sie sogar die Stammmutter wird des Messias, also des Erlösers für Israel und für die Heidenwelt. Ein kurzes Wort zur Chronologie der Richterzeit. Aus Apostelgeschichte 13, 18 bis 22 sehen wir, dass die Zeit der Richter 450 Jahre gedauert hat. Die Chronologie ab dem Auszug aus Ägypten sieht ja so aus. 40 Jahre dauerte die Wüstenreise, dann kam die Eroberung des Landes, das wird nicht gesagt, wie lange das gedauert hatte, x Jahre. Von da an, nach der Eroberung des Landes Kanaans bis zum ersten Richter, Othniel, wird auch nicht gesagt, das ist Y-Jahre. Und dann kommt die Zeit der Richter von 450 Jahre. Darauf folgte König Saul, der König, der von dem Volk gewünscht wurde, 40 Jahre. Und dann kam David, der König, den Gott einsetzen wollte, 40 Jahre. Nun, diese Zahlen X und Y, die kann man aber herausfinden. Wenn man 4. Mose 9, 1 mit Josua 14, 7 bis 10 vergleicht, ergibt sich X, die Zeit der Eroberung des Landes, gleich 6 Jahre. Und aus Richter 11, 26 und den vorhergehenden Kapiteln ergibt sich Y ist gleich 14 Jahre. Also so kann man das Buch Ruth einordnen in die Zeit zwischen Landnahme und Beginn des Königtums in Israel. Und zwar so, dass eben Ruth die Urgroßmutter Davids war. Wer hat das Buch Ruth geschrieben? Der babylonische Talmud im Traktat Baba Batra 14b sagt ausdrücklich, dass Samuel das Buch Richter und die nach ihm benannten Bücher Samuel geschrieben hat, aber eben auch das Buch Ruth. Und weil er ein von Gott beglaubigter Prophet war, wurde das Buch Ruth dann auch als kanonisches Buch im Judentum aufbewahrt. Samuel als Autor, das ist interessant. Wenn Samuel das Buch Ruth geschrieben hat, dann war das der Prophet, der David zum König gesalbt hatte. 1. Samuel 16. Und Samuel zeigt gerade durch das Buch Ruth, woher dieser König David kommt. Also er zeigt die exakte Herkunft des ersten von Gott eingesetzten, von Gott gewollt eingesetzten Königs. Wie wir das gesehen haben am Schluss von Ruth 4. Nun ein paar Besonderheiten im Buch Ruth. Zuerst mal zu ihrer Person. Es gibt zwei Bibelbücher, in denen jeweils eine Frau die Hauptperson darstellt. Ruth und Esther. Bibelbücher, die nach Frauen benannt sind. Ruth war eine Heidin, die einen jüdischen Königsahnen heiratete. Esther war eine Jüdin, die einen heidnischen König heiratete. Ruth entsprang einem Volk, das durch Lots Blutschande mit einer seiner Töchter entstanden war. 1. Mose 19, 37. Lot war ja ein Neffe Abrahams, der mit ihm damals aus Ur in Chaldäa, aus dem Südirak, ausgezogen war, entgegen dem Willen Gottes. Denn Abraham sollte ja seine ganze Verwandtschaft verlassen, aber Lot ging mit ihm. Und dieser Lot wählte ja schließlich im Land Kanaan Sodom als Wohnort, Und da wurden seine Töchter moralisch völlig verdorben. Als Gott Sodom zerstören wollte, flüchtete Lot, der eigentlich all diese Unmoral massiv abgelehnt hatte in Sodom. 2. Petrus 2 liest man, tagtäglich hätte er seine Seele gequält durch das, was er sah und hörte in Sodom. Aber dann im Gebirge, in Sicherheit gebracht vor der Zerstörung Sodoms, geben die Töchter Lots, die keinen Mann hatten, aber unbedingt eben auf diesem Gebiet etwas wollten, gaben ihrem Vater Alkohol und jedes Mal hat dann eine der Töchter in 2 Nächten Blutschande mit dem Vater getrieben. Und aus dieser Beziehung entstanden 2 Söhne. Der eine war eben Moab, der Stammvater der Moabiter. Aus diesem Volk kam Ruth. Und der andere war dann der Stammvater der Ammoniter. In Nordjordanien sind die angesiedelt, waren die angesiedelt. Der Städtename Amman kommt noch von Ammon, erinnert noch daran. So sind also die Nordjordanier, die ursprünglichen, entstanden. Moab selber liegt in Mitteljordanien, also zwischen Ammon im Norden und Edom im Süden. Aus einer solchen Beziehung, also aus einem solchen Volk ist Ruth hervorgekommen. Ein Volk, das nicht nur einen Ursprung in der Blutschande hatte, sondern das Israel zu Götzendienst und Hurerei verleitet hatte. Kurz vor der Landnahme am Ende der Wüstenwanderung. Beschrieben in 4. Mose 25, 1. Die Moabiter sahen, wenn Israel kommt, wir haben keine Chance militärisch. Die haben jedes Hindernis haben die überwunden seit Ägypten. Und dann haben sie einen bösartigen Propheten und Wahrsager geholt, Bileam, und der hat dann gesagt, ja, also ich kann dieses Volk nicht verfluchen, aber ich gebe euch einen Tipp, ihr müsst sie einfach verführen, und dann kommen sie automatisch unter Gottes Gericht. Das haben die Moabiter gemacht, die haben die Israeliten eingeladen zu ihren Partys, ihren Götterfesten, und haben dieses Volk wirklich in Unmoral hineingestürzt. Aber Moab kommt, die Moabitin Ruth kommt aus einem solchen Volk, sie aber ist ein Vorbild von reiner Liebe und Treue. Das ist großartig. Und das zeigt auch, wir müssen uns nie Gedanken machen über unsere Herkunft. Es gibt Leute, die schubladisieren sich und denken, ich komme daher und darum bin ich so und das bedingt mich. Und es gibt auch psychologische Richtungen, die einem richtig dahin bringen, sich wirklich da in einem Käfig zu fühlen. Aber die Bibel zeigt uns, dass jeder eine Chance hat, ein Leben, ein von Gott erfülltes Leben zu führen, ein von Gott gesegnetes Leben zu führen, wie Ruth, woher man auch immer kommt. Das spielt keine Rolle. Dritter Punkt zu Ruth. Die Moabiter waren aufgrund ihrer Feindschaft gegen das auserwählte Volk Gottes bis zur 10. Generation aus der Versammlung des Herrn ausgeschlossen. Dieses Gesetz wird beschrieben in 5. Mose 23, 3 bis 6. Also bis in die 10. Generation soll kein Moabiter in die Versammlung des Herrn kommen, also in den Tempeldienst in Israel, zum Tempeldienst in Israel. Nun, Ruth kommt aus einer Generation, die offensichtlich noch vor der 10. Generation war, seit diesem Gesetz durch Mose. Aber man muss das wohl so verstehen, dass dieses Gesetz sich nur auf die Männer bezieht. Aber dennoch, wenn so ein ausdrückliches Gesetz, was für andere Nationen nicht so galt, für die Moabiter speziell galt, dann ist es umso spezieller wie Ruth, hier in diesem Buch beschrieben wird, wie sie aus dem moabitischen Volk kommt und voll ins jüdische Volk integriert wurde. Vierter Punkt, den haben wir eigentlich schon gesehen. Ruth wurde, obwohl sie eine Heidin war, Stammmutter des Messias. Was ausdrücklich in Matthäus 1,5 erwähnt wird. Wir schlagen auf. Es ist ungewöhnlich, wenn in Geschlechtsregistern Frauen erwähnt werden, weil die legale Linie erfolgt in der Bibel jeweils über die Väter. Aber gerade in Matthäus 1 werden 4 Frauen erwähnt im Geschlechtsregister. Und wenn man diesen 4 Frauen nachgeht, dann sieht man, es gibt einen guten Grund dafür. Denn in Verbindung mit jeder Frau sieht man das Problem der Sünde und im Gegensatz dazu Gottes Gnade, die dem sündigen Menschen entgegenkommen kann. Also das Matthäusevangelium beginnt genau mit dem Geschlechtsregister so und betont, in dem Kommen des Messias kommt uns diese Gnade Gottes entgegen, diese Gnade, die gerade mit diesen 4 Frauen besonders hervorgestrahlt hatte, schon im Alten Testament. Ich lese Matthäus 1, 5. Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Boas aber zeugte Obed von der Ruth. Obed aber zeugte Jesse, das ist Isai. Jesse aber zeugte David, den König. Nun sehen wir, aus welcher Linie Boas kommt. Er stammt ab von Salmon und das war der Mann der Rahab. Diese Hure, die verschont worden ist bei der Zerstörung Jerichos, bei der Landnahme. Aber wie man nachlesen kann in Josua 2, diese Frau hatte auch in dem Gott Israels den einzig wahren Gott erkannt. Und darum hat Gott diese Frau und ihre Familie verschont, sogar noch im letzten Moment, wo Gottes Gericht über die kananitische Kultur kommen musste, wegen ihrer Perversion und wegen ihren Kindermorden. Im letzten Moment erfährt diese Rahab Gottes Gnade und auch sie wurde ins Judentum aufgenommen, als kananitische Heidin, die wirklich ganz unten war, was die Moral anbetrifft. Sie war eine Prostituierte. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, ja, im Alten Testament in Josua 2, dass dieses Wort meint eigentlich einfach eine Wirtschaftsinhaberin. Nein, in Hebräer 11 wird für Ruth das ganz eindeutige Wort auf Griechisch gebraucht, Porne. Von daher kommt ja auch Pornografie. Sie war eine Porne, eine Hure und kam zur Bekehrung, wurde in den Stamm Juda aufgenommen und durfte Salmon heiraten. Und noch mehr, wurde dadurch Stammmutter von Boas, David und dem Messias. Das ist gewaltig. Das ist Gottes Gnade, die da hervorleuchtet. Nächster Punkt, wenn Ruth die Hauptperson ist in dem vorliegenden Buch, so werden aber noch 2 weitere Frauen erwähnt, die ganz wichtig waren. Orpa. Orpa stellt dar die Weltliche, deren Herz an den Götzen dieser Welt hängt. Sie wollte zwar auch zurück nach Israel mit Naomi, aber Naomi hat sie dann überzeugt, geh doch zu deinem Volk, heirate dort einen Mann und geh zurück zu deinen Göttern. Das ist eigentlich unerhört, dass Naomi, die den wahren Gott kannte, ihr wirklich so zum Fallstrick wurde, indem sie sogar sagte, geh doch zurück zu deinen Göttern. Und so ist sie gegangen. Im Gegensatz eben zu Ruth. Ruth ist die Treue, die bereit ist, alles daran zu geben, um mit dem lebendigen Gott Gemeinschaft zu haben. Naomi ist die Frau, die vom Weg abkam, aber durch viel Leiden hindurch wiederhergestellt wurde. Zu Orpa möchte ich eine Stelle lesen aus 2. Timotheus 4. Sie kannte den wahren Gott und wollte eigentlich auch in das Land des wahren Gottes gehen, aber die Argumente von Naomi haben sie schließlich überzeugt, dass es doch nicht unbedingt nötig ist. 2. Timotheus 4, Vers 9. Paulus schreibt aus der Todeszelle in Rom an seinen Freund Timotheus: Befleißige dich, bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Demas war ein missionarischer Mitarbeiter von Paulus. Und plötzlich hat er so das Leben in dieser Welt so toll gefunden und hat dann die Missionsarbeit aufgegeben. Ganz tragisch für Paulus in der Todeszelle, so eine schlimme Erfahrung zu machen. Aber hier haben wir so gewissermaßen den Geist von Orpa. In Verbindung mit Ruth möchte ich eine Stelle lesen in 2. Korinther 5, den Vers 15. Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Das war wirklich ihr Anliegen. Ich möchte mit diesem Volk Gottes, möchte ich mich vereinigen und ich möchte dem Gott Israels anhangen. Und das Risiko war, dass sie nie mehr heiraten könnte, obwohl sie eine junge Frau war. Naomi hat sie ja überzeugen wollen, geh doch zu deinem Volk zurück und da kannst du dann wieder einen Mann finden und du kannst da Ruhe finden. Sie hat ja das sogar so schön formuliert, Kapitel 1, Vers 9. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Also, geh nach Moab, in die moabitische Gesellschaft zurück. Und dann kannst du dort wieder einen Mann heiraten und dann kommst du so innerlich zur Ruhe. Aber Ruth war also bereit, nein, ich gehe dem Gott Israels nach, auch wenn ich nicht mehr heiraten kann. Also das Heiraten war für sie nicht erste Priorität im Leben. Für Orpa war das ein Argument, natürlich, ich muss doch wieder heiraten. Und dann ging sie zu ihren Göttern. So eindrücklich, dass dann Gott Ruth trotzdem einen Mann gegeben hat, und zwar nicht irgendeinen, sondern einen Mann, der wirklich ein Mann Gottes war, das ist Gottes Güte und Souveränität. Aber damit hat Ruth nicht gerechnet. Natürlich ist es so, heiraten bringt eine innere Beruhigung. Das ist wirklich so. Solange man nicht verheiratet ist und immer noch die Frage vor sich hat, das ist immer eine gewisse Beunruhigung. Wer könnte es sein? Und wann? Und wie? Das ist eine innere Beunruhigung. Effektiv, wenn jemand heiratet und die Sache ist eindeutig, wird dadurch eindeutig, da ist es überhaupt keine Frage mehr, kommt eine andere in Frage. Nein, das ist überhaupt kein Diskussionsthema. Muss man gar nicht darüber nachstudieren. Oder kommt ein anderer in Frage? Ist überhaupt kein Thema. Und so kommt man wirklich innerlich zur Ruhe. Und in diesem Zusammenhang ist es doch vielleicht noch ein guter Hinweis, wenn jemand einen vollzeitlichen missionarischen Dienst tun möchte, dann ist es eigentlich sehr nützlich, wenn zuerst die Frage des Heiratens geklärt ist. Also, wenn jemand wirklich ruhig ist, ich sollte ehelos bleiben, nach 1. Korinther 7 ist ja das möglich, wenn man von Gott auch diese innere Ruhe dabei bekommt. Oder wenn man den Eindruck hat, nein, ich bin wirklich bestimmt, dass ich heiraten sollte. Aber wenn diese Frage geklärt wird, dann kann man den Dienst für Gott viel besser tun. Weil da eine innere Ruhe ist, die Sache ist abgeschlossen. Und darum hat also dieses Ruhefinden hat schon eine besondere Bedeutung, da in Ruth 1, Vers 9. Und wir sehen dann schließlich im Verlauf des Buches, wie Ruth eben effektiv zur Ruhe kommt in ihrer Verbindung mit Boas. Aber das war eben nicht das quasi das Thema in ihrem Leben, das alles bestimmte. Und sogar die Frage im Blick auf die Gemeinschaft mit Gott sogar bestimmte. Letzter Punkt zum Thema Ruth als Person. Ruth steht in leuchtendem Gegensatz zu Tamar, die zur Erfüllung der Leviratspflicht Judas schändliche Methoden angewendet hatte. Es ist ja so, Boas stammt ja von Juda ab. Und Tamar war genau in dieser Situation, dass sie kinderlos war. Und eigentlich hätte Juda dann die Pflicht gehabt, Tamar zu heiraten, dass aus dieser Linie Nachkommen entstehen könnten. Aber Juda wollte das nicht. Und Tamar hat sich dann als Hure verkleidet und hat Juda dazu gebracht, eben mit ihr Verkehr zu haben. Und aus dieser Linie ist dann die Linie weitergegangen. Bis auf Boas, bis auf David und so weiter. Also ganz schrecklich. Und Tamar war also gewissermaßen aus dieser auserwählten Familie Gottes, aber die Leviratspflicht wurde auf so schändliche Weise, wurde die dann realisiert. Während Ruth, die eine Heidin war, es eben auf so gottgemäße Weise gemacht hat. Was die Leviratspflicht ist, für die es noch nicht wissen, wir kommen darauf ausführlich zu sprechen. Im Verlauf des Weiteren. Also, mal bis dahin auf dem Blatt und jetzt gehen wir zu Kapitel 1. Es beginnt also damit, dass in der Richterzeit eine Hungersnot im Land Israel war. Elimelech wohnte in Bethlehem, Juda, und er hat sich gesagt, ja, wenn wir hier Hungersnot haben und auf der anderen Seite in Jordanien, in Moab, da gibt es genügend zu essen, ja, dann gehen wir ins Nachbarland rüber und wir könnten ja immer noch später dann wieder zurückkehren. Das war so seine Überlegung. Und da ging er mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen, Machlon und Kilion, dorthin. Aber das führte ja dazu, dieser Aufenthalt wurde lang, 10 Jahre lang. Und diese Söhne wollten ja auch mal heiraten. Und er hätte Elimelech vorher denken müssen. Wenn er nach Moab geht, dann ist es nicht möglich, innerhalb des Volkes Gottes zu heiraten. Aber das Risiko nahm er auf sich. Obwohl es ganz deutlich gegen Gottes Gedanken war, denn nach dem Gesetz Mose, kann man nachlesen, zum Beispiel 5. Mose 7, die Heirat eines Israeliten sollte immer innerhalb Israels stattfinden. Nie mit heidnischen Nationen. Das entspricht übrigens dem neutestamentlichen Gebot, in 2. Korinther 6. Dort heißt es in Vers 14, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial, ein Name für den Teufel, oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Also, ein Gläubiger darf nicht in einem ungleichen Joch mit einem Ungläubigen stehen. In Israel war es ja gemäß dem Gesetz verboten, 3. Mose 19, 19 und 5. Mose 22, 10, es war verboten, 2 verschiedene Tiere zusammen zu jochen bei der Arbeit. Zum Beispiel einen Ochsen und einen Esel. Das war ein ungleiches Joch. Und das wird hier als Bild aufgenommen. Ein Gläubiger darf nicht zusammengejocht sein mit einem Ungläubigen. Das heißt, keine Ehe eingehen mit einem Ungläubigen. Es können auch andere Verbindungen noch sein, außer der Ehe. Aber die Ehe ganz klar. Es ist ein göttliches Gebot. Ein Gläubiger darf nicht einen Ungläubigen heiraten. Es geht überhaupt nicht um die Frage, wenn dann ein Ehepaar, das bereits ein Ehepaar ist und dann bekehrt sich der eine, dann wird dann ganz klar gesagt in 1. Korinther 7, das ist kein Scheidungsgrund. Und es wird auch erklärt, dass es also eine ganz besondere Chance ist für den ungläubigen Ehepartner oder die Ehepartnerin, um zum Glauben zu kommen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, wenn ein Gläubiger vor der Frage der Eheschließung steht, dann sagt die Bibel ausdrücklich, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Das ist ein göttliches Gebot. Wer das also nicht einhält, der verstößt gegen ein göttliches Gebot. Ich habe das mal erlebt in der Seelsorge, dass jemand dieses Problem hatte, wollte die Ehe schließen mit einem Ungläubigen. Ich habe dann nochmals verwiesen auf 2. Korinther 6 und dann kam die Antwort, ja, das stimmt im Prinzip schon, aber ich habe doch eine Vision, habe ich eine Bestätigung, dass in meinem Fall der Weg doch richtig ist. Und es war eine Ehe mit einem Moslem. Und kurz nach der Eheschließung kam dann schon die Katastrophe und die Tränen. Also es ist ein göttliches Gebot, das kann man auch nicht mit angeblichen Visionen von Gott, kann man das auch nicht aufheben. Also. Elimelech machte sich in dieser Hinsicht offensichtlich keine Gedanken. Ihm war wichtig, wir entfliehen dieser Hungersnot. Aber er hätte sich als Israelite, als Jude überlegen können, warum gibt es eigentlich eine Hungersnot? 5. Mose 11. Da hatte ja Generationen zuvor Mose erklärt, wann kommt eine Hungersnot? Ich lese 5. Mose 11. Vers 13. Und es wird geschehen, wenn ihr fleißig auf meine Gebote höret, die ich euch heute gebiete, den Herrn, euren Gott, zu lieben und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, so werde ich den Regen eures Landes geben zu seiner Zeit, den Frühregen und den Spätregen. Der Frühregen ist übrigens der Regen, der einsetzt im Herbst, so zweite Hälfte Oktober nach dem Laubhüttenfest. Und dann geht dieser Regen die ganze Regenzeit hindurch, das ist der Winter, bis zum Frühjahr und die letzten Regengüsse zum Frühjahr hin, die werden genannt Spätregen. Also der Frühregen markiert den Beginn der Regenzeit, der Spätregen das Ende im Frühjahr. Und dann kommt die Gerstenernte und etwas später die Weizenernte. Den Frühregen und den Spätregen, damit du dein Getreide und deinen Most und dein Öl einsammelst. Und ich werde deinem Vieh Kraut geben und auf deinem Felde und du wirst essen und satt werden. Hütet euch, dass euer Herz nicht verführt werde und ihr abweicht und anderen Göttern dienet und euch vor ihnen bücket und der Zorn des Herrn gegen euch entbrenne und ihr den Himmel verschließe, dass kein Regen sei und der Erdboden seinen Ertrag nicht gebe und ihr bald aus dem guten Land vertilgt werdet, das der Herr euch gibt. Also, es war ganz klar in der Tora vorausgesagt, wenn das Volk Gottes untreu wird, dann gibt Gott Hungersnot. Elimelech hätte sich fragen müssen, wie weit habe ich mich persönlich verschuldet, dass es eine Hungersnot gegeben hatte. Es wäre also darum gegangen, dass das Volk umkehrt. Das war die Zucht Gottes, aber was er versuchte, war, der Zucht Gottes zu entfliehen. Und das können wir auch. Wir können auch unter die Zucht Gottes kommen. Das müssen uns nicht die anderen Leute sagen, wann wir unter der Zucht Gottes stehen. Die können sich auch irren und uns etwas anhängen, was gar nicht ist. Aber wir selber wissen im tiefsten genau, wann es Gottes Zucht ist. Und dann gibt es auch Möglichkeiten, wie man das elegant oder geschickt, wie man dieser Zucht entgehen kann. Das hat Elimelech gemacht. Obwohl sein Name bedeutet, Eli mein Gott, Melech, mein Gott ist König. Also sein Name war so ein Bekenntnis zur Autorität Gottes. Aber er wollte der Autorität Gottes entgehen, mit dem Ausweichen nach Moab. Man kann das übrigens auch schön anwenden auf eine Gemeindesituation. Bethlehem, das war ihr Wohnort. Bethlehem bedeutet, ich habe das auf dem Blatt in der Mitte auf Seite 2, Bethlehem bedeutet Haus des Brotes, Bethlehem. Oder schön deutsch, Brothausen. Bethlehem hat sehr fruchtbare Felder rundherum, liegt aber gerade an der Grenze zur Wüste Judäa. Also man kann in Bethlehem so ganz schön den krassen Unterschied zwischen Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit sehen. Aber Bethlehem war eben das Brothausen im Gegensatz zur Wüste. Also eine örtliche Gemeinde ist auch ein Brothausen, ein Bethlehem, ein Ort, wo wir von Gott genährt werden. Aber in einer Gemeinde kann plötzlich Hungersnot entstehen. Dass man sich sagen muss, ich bekomme nichts mehr, keine Nahrung. Und dann wäre eben der Punkt, nicht, dass man einfach davonläuft, sondern dass man sich fragt, und auch die anderen Geschwister fragt, was ist eigentlich der Grund für diese Zucht Gottes? Wir müssen umkehren. Aber Elimelech machte keine Anstalten, da die gemeinsame Verantwortung wahrzunehmen für die Bethlehemiter. Er ging einfach. Tschüss. Ich gehe an einen anderen Ort, wo es eben Nahrung gibt. Aber er wollte nicht an dem von Gott angewiesenen Platz bleiben, ging woanders hin und seine ganze Familie kam unter eine bittere Zucht des Allmächtigen, die noch bitterer war, als was man in Bethlehem erlebte. Es ist Zeit für Pause.